Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei dieser Folge heute. Ich bin nicht alleine und zwar ist Annika mit dabei. Annika ist Beraterin für Darmgesundheit und das Thema Darm, das habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen, auch auf Instagram oder hier im Podcast, ist einfach so ein Riesenthema und oft habe ich über das Thema Ernährung und Darm gesprochen. Heute wollen wir aber noch eine andere sehr, sehr wichtige und essentielle Seite beleuchten und zwar ist es das Thema Emotionen, Intuition, Bauchgefühl, Gefühle im Allgemeinen und das Zusammenspiel mit dem Darm. Aber jetzt erstmal, hallo Annika, schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Sina, hallo ihr alle da draußen.
Super cool, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Vor allen Dingen auch einfach auf diesen Aspekt, ich hoffe, jetzt hat man meine Tochter im Hintergrund nicht. Also die ist gerade mit meiner Freundin da und die flippt gerade völlig da drüben aus. Aber ist alles gut. Ich freue mich einfach sehr, über dieses Thema zu sprechen, weil ich es so spannend finde, gerade diese ganzen unterschiedlichen Beschwerden, Durchfall, Verdauungsprobleme. Der Darm kann sich so viel, also unterschiedlich äußern und alles hat auch irgendwie einen Zusammenhang, ja, mit unserer Psyche. Wie geht's uns? Und das merkt man ja, wenn man irgendwie Stress hat oder so und dann plötzlich schlägt die Verdauung um oder man ist im Urlaub und plötzlich denkt man, ach, ich kann doch nicht mehr so wie sonst aufs Klo. Also wir fangen erstmal so an. Erzähl erstmal von dir, wie du zu dem Thema kamst und dann kommen meine ganzen Fragen.
Ja, ich würde auch schon am liebsten reinspringen, du sprichst schon ganz viel an, aber gerne, genau. Mein Name ist Annika, ich bin systemische Beraterin und habe mir aus meiner eigenen Gesundheitsgeschichte heraus den Darm als Fokus rausgepickt, habe eine ganzheitliche Gesundheitsberaterausbildung gemacht und mich dann mit der Beratung selbstständig gemacht, bin aber gerade auch in Gründung. Das heißt, es passiert ganz viel. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, hatte ich selbst viele, viele Jahre lang Darmprobleme. Das ging so ganz klassisch in der Pubertät los. Und dann hieß es erstmal, ach, junges Mädchen, nimm mal die Pille, vielleicht geht's dann weg. Und das hat aber dann gar nichts gebracht. Und viele Jahre Ärzte-Odyssee später wurde dann ein Reizdarm diagnostiziert mit dem netten Hinweis, ja, da kann man nichts machen, ist psychosomatisch nochmal eine Psychotherapie. Und da hat meine Reise dann eigentlich so richtig begonnen, weil ich gemerkt habe, boah, das kann es nicht sein. Da ist irgendwas, was mich auch interessiert. Und habe angefangen, dieses Thema für mich so ein bisschen selbst in die Hand zu nehmen, einfach ganz viel zu lernen. Und habe eine richtige Leidenschaft entdeckt. Ich bin viele Jahre jetzt symptomfrei, mir geht es richtig gut. Ich bin fast dankbar, oder nicht fast, sondern ich bin dankbar dafür, dass dieser Darm mich auf diese tolle Reise geschickt hat und habe jetzt ganz viel Freude daran, Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich vor einigen Jahren, zu unterstützen auf ihrer Reise.
Wie hat sich dieser Reizdarm geäußert? Wie muss man sich das vorstellen?
Ein Reizdarm hat ganz klassisch entweder, es gibt so drei Typen, die man unterscheidet, entweder den Durchfalltyp, den Verstopfungstyp oder den Mischtyp, okay. Den der beides hat. Und ich war so ganz klassisch Verstopfung. Und ja, das bedeutet wirklich viele Schmerzen, viele Krämpfe, bis zu 2 Wochen ohne Stuhlgang und damit alle möglichen psychischen, seelischen Einschränkungen, die einhergehen, die du ja auch vorhin schon angesprochen hast, ne? Dass man sich irgendwie komisch fühlt, wenn man nicht aufs Klo kann. Wenn das chronisch ist, kommen da oder können da Ängste dazukommen, aber auch depressive Stimmungen und so. Das ist ganz klassisch und da können wir nachher auch mal reingucken, warum das eigentlich so ist. Heute erscheint mir das ganz logisch, aber damals war das für mich nicht in Zusammenhang zu bringen und meine Gesundheit hat ganz allgemein auch das Immunsystem einfach wirklich schlapp gemacht.
Ich hatte das auch, also als ich so 14, 15 war. Bei mir hat es, also jetzt reflektieren, weiß ich irgendwie, es hat mit der Pille angefangen und auch mit der Pille wieder aufgehört. Also da gab es durchaus ein Zusammenspiel. Ja. Aber natürlich auch andere Dinge. Also ich hatte auch Verstopfung. Es war bei mir teilweise, ich kann mich ehrlich gesagt erst daran erinnern, als ich wirklich angefangen habe, Jungs zu daten. Weil dann wurde es plötzlich für mich zum Problem. Davor war es einfach da. Es war klar, dass ich alle 5, 6 Tage nicht aufs Klo kann, dass ich irgendwie Blähungen hatte. Aber in dem Moment, wo ich mich dann mit Jungs getroffen habe, wurde mir das Thema plötzlich unangenehm.
Ich finde, das spricht so was Wichtiges an.
Es war so krass, wirklich. Und an das kann ich mich erinnern, wie unangenehm es war, wie lang ich davor auf Toilette saß und gehofft habe, bitte, 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 passiert jetzt noch was, damit ich einfach entspannt nachher auf ein Date gehen kann. Also es war, ich wie als wäre es gestern gewesen. Das ist so krass, weil mir das einfach so krass als Emotion hängen geblieben ist.
Ja, weißt du, da merkt man schon alle Forschung und alles Medizinische, was es zum Darm gibt, alles, was wir jetzt lernen in den letzten Jahrzehnten, ist das eine. Aber das andere ist diese krasse gesellschaftliche Rolle, die der Darm spielt. Nicht nur, weil es nach wie vor häufig ein Darmtabu gibt, dass man nicht so gerne drüber spricht, was da so passiert, sondern auch, dass Mädels gerne einen flachen Bauch haben und dass es nicht cool ist, zu rülpsen oder zu pupsen und dass wir Diäten machen, um schlank zu sein und all das, dass wir enge Hosen anziehen, den Bauch einziehen, ne? All sowas, das ist, glaube ich, auch ein Teil, über den einfach nicht gesprochen wird, weil er so offensichtlich scheint, aber so schädlich für den Darm sein kann. Ja. Also zum Beispiel den Bauch, die Bauchdecke stark anzuspannen, verdoppelt den Druck auf den Darm. Das ist ein riesiger Druck. Und Menschen, die zum Beispiel den ganzen Tag mit angezogenem Bauch durch die Welt gehen, ja, üben einfach einen physikalischen Druck auf das Organ aus, mit dem er nicht gut umgehen kann. Und das sind so Sachen, da forscht niemand natürlich, weil das so ganz offensichtlich scheint. Finde ich auch total wichtig, Darmgesundheit auch von der Ecke anzugehen, dass wir dieses ganze gesellschaftliche Schlankheitsideal irgendwie überholen.
Das ist auch so krass, immer, also irgendwann haben ja diese High-Waist-Hosen angefangen. Das heißt, ja, dass sie einfach höher geschnitten waren und nicht mehr nur auf der Hüfte saßen. Was ja auch ein ganz übler Trend irgendwie war. Aber dann diese High-Waist-Hosen, ich kann mich erinnern, ich habe so, bei mir war immer das, oder ist immer noch dieses Thema, dass ich bin sehr groß und habe super, super schlanke Beine, habe aber dafür ein breiteres Becken und auch jetzt keine so, also eigentlich so Taille und Becken ist jetzt nicht so in dieser Schlankheit wie meine Beine. Und das macht so schwer mit Hosen. Also Stretchhosen gehen, weil wenn ich oben dann größere Größen nehme, dann sind halt die Beine einfach zu locker, dann schlabbert das überall. Das hatte ich schon immer das Thema. Deswegen habe ich immer schon mich als junges Mädchen in ganz enge Hosen gepackt. Weil dann die halt am Bein eng waren und oben habe ich dann immer diesen Knopf so einmal eingezogen, dann den Knopf zugemacht und dann am besten, also hinsetzen ging gar nicht. Und wenn ich dann zu Hause war, dann erstmal den Knopf auf und dann war es so, oh, traumhaft. Also genau, eigentlich traumhaft, völlig irre. Ne? Ja, völlig
irre. Weil gerade die Därme, die sich Platz machen durch Blähung oder in irgendeiner Form sich aufblähen, die brauchen den auch. Also wenn man das dann noch so einengt, ne, das merkt man in diesem erleichterten Gefühl, wenn man den Knopf dann aufmacht, das macht der aus einem guten Grund sozusagen.
Krass. Und jetzt erzähl mir mal, was haben Emotionen, Seele, Geist, Gedanken, Gefühle mit dem Darm zu tun?
Ja, das ist eine große Frage. Du, der Darm, der hat ein neuronales Netzwerk, das sogenannte Bauchhirn. Und das ist ganz schön groß. Also das hat so 100 bis 500 Millionen Nervenzellen, das ist außerhalb des Hirns das größte, die größte Ansammlung an Neuronen, die wir haben. Und dieses Bauchhirn ist ziemlich schlau. Das kann lernen, das kann Dinge abspeichern, das sammelt aber auch ganz viele Informationen, zum Beispiel über unser Immunsystem, das ja zum Großteil auch im Darm sitzt. Und weil dieses Bauchhirn so schlau ist, kommuniziert das natürlich ganz viel mit dem Hirn. Das heißt, über den Vagusnerv, so ein großer Nerv, das sich vom Darm zum Hirn und andersrum kommuniziert, gibt es Informationen, die ja, das Bauchhirn an den Kopfhirn weitergibt. Mhm. Was ich total interessant finde, ist, dass die Areale, in denen Informationen vom Bauchhirn ankommen, vor allem auch die Areale sind, in denen unser Ich-Gefühl sitzt, in denen unsere Moral sitzt und in denen unsere Emotionsverarbeitung stattfindet. Zum Beispiel das limbische System oder den Hippocampus. Das heißt, allein schon neuronal, sage ich mal, also wenn man es nur nervlich betrachtet, gibt es schon eine ganz enge Verbindung zwischen Emotionen, Ich-Gefühl, also Persönlichkeit und dem Bauch. Es gibt neue Studien, die zeigen, dass unser Kopfhirn eigentlich nur ganz ursprünglich in der Evolution entwickelt wurde, um unser Bauchgefühl zugänglich zu machen. Also zum Beispiel bei Würmern sieht man das noch. Die haben nur ein Kopfhirn, um die Informationen aus dem Bauch überhaupt in Verhalten zu übersetzen. Ist auch eigentlich ganz logisch. Wenn man genauer darüber nachdenkt, ist der Darm ja derjenige, der die meisten Informationen sammelt. Darüber, was wir so zu uns nehmen, wie unser Energiehaushalt so ist, ne, wie unser Immunsystem so ist. Das heißt, da gibt es so diese ganzen überlebenswichtigen Erfahrungen. Und die sendet er ins Hirn. Aber natürlich werden die uns nicht alle bewusst. Und so mündet diese Erfahrung, die im Bauch gesammelt wird, quasi in Verhalten, in dem unser Hirn das für uns erfahrbar macht, unser Kopfhirn. Und das finde ich so eine ganz interessante Umkehrung, weil man ja immer denkt, der Kopf ist der Chef und der Bauch, den gibt es auch. Und der ist auch irgendwie wichtig. Aber in Wahrheit ist es ja mindestens eine Beziehung auf Augenhöhe, weil der Bauch so viele Informationen sammelt, die überlebenswichtig sind. Dieser Vagusnerv, von dem ich vorhin erzählt habe, der leitet ungefähr 90% seiner Informationen vom Bauch an den Kopf und nur zu 10% vom Kopf an den Bauch. Das heißt, viel mehr Informationen werden von unten weitergegeben. Und ich glaube, da braucht es einfach so ein Umdenken für die Wichtigkeit von Intuition und von Bauchgefühl und im Vergleich zu unserem Bewusstsein und dem, was wir im Kopf denken, sozusagen.
Das finde ich ganz spannend, weil also es kam mir einfach so dieses Beispiel gerade in den Kopf. Ich habe sehr lange in einem IT-Unternehmen gearbeitet und da ging es, wenn wir Projekte gemacht haben, war natürlich, also ich war Produktmanagerin. Da musste jeder Produktmanager immer mit Zahlen und Fakten belegen, warum wir irgendwelche Projekte angehen, warum wir Projekte aufhören. Und das hat man immer versucht, weil man es halt so macht. Aber jeder von diesen Produktmanager hatte auch ein Bauchgefühl. Und im Endeffekt, also am Ende vom Tag, hat jeder eigentlich nach dem Bauchgefühl gehandelt. Und das konntest du aber nie verargumentieren. Also du wusstest nie, was sage ich jetzt irgendwie, ja, ich fühle es halt. Aber das ist ja hier auch nochmal ganz spannend in dem Zusammenhang, einfach dieses Bauchgefühl, wie wichtig das auch einfach ist, was da passiert, dass es nicht einfach, dass es so, dass es existiert.
Es existiert, es gibt es wirklich. Es gibt wirklich, genau wie unser neuronales System im Kopf, gibt es wirklich auch einfach Bauch, dass ganz viele Informationen für uns zugänglich machen, die unterbewusst sind, aber die auf jeden Fall stichhaltig gesammelt und ausgewertet werden, sozusagen. Wahnsinn. Genau, und ich weiß, gerade musste ich noch dran denken, gerade in solchen Umfeldern, ich habe das auch, ich habe lange in der Wirtschaft gearbeitet, erlebt, dass da die Intuition keine Berechtigung hat. Aber das Lustige ist, in unserer Sprache machen wir es intuitiv trotzdem richtig, weil wir sagen ja so Sachen wie, oh, das muss ich jetzt erstmal verdauen, ne, wenn so eine krasse Information kommt. Oder das schlägt sacken mir irgendwie lassen. Auf den Magen. Oder das muss ich sacken lassen. Ja. Oder kennst du diesen Ausdruck, ich komme nicht zu Potte. Oder auch sowas wie, oh, da habe ich irgendwie Schiss vor. Oder so, ne?
Ja, stimmt.
Oder Enttäuschung runterschlucken, sauer aufstoßen. Da fallen mir so viele Sachen rein. Und ich glaube, oder was schwer im Magen liegen oder so. Ich glaube, sprachlich ist das eigentlich da und irgendwie wissen wir es auch. Aber durch diese starke Dominanz von Leistung, von allem Bewussten und Gedanklichen, ja, hat die Intuition leider da so ein bisschen an Berechtigung verloren. Aber sollte sie eigentlich gar nicht. Ich glaube, eines der schlauesten Dinge ist, im Leben irgendwie auf sein Bauchgefühl zu hören und seiner Intuition zu vertrauen.
Voll. Können wir nochmal zum Beispiel jetzt auf das Thema Verstopfung. Also jetzt vielleicht, wenn man jetzt mit Verstopfung zum Arzt geht, dann würde man wahrscheinlich, also jetzt auch nicht bei jedem Arzt, aber bei den meisten irgendwie eine Diagnose bekommen, ein Mittelchen oder sonst was oder irgendwie die Aussage, ja, dann müssen sie was an der Ernährung verändern. Wie kann ich jetzt mir darüber bewusst werden, dass ich vielleicht auch seelisch an mir arbeiten kann, mental an mir arbeiten kann oder es da diesen Zusammenhang auch gibt mit meinen Verstopfungen oder mit dem Durchfall oder was auch immer?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also weniger aus der Darmperspektive als aus der Beraterperspektive würde ich da sagen, Menschen mit Darmproblemen haben meistens in ihrem Leben irgendwas, was sich nicht verdauen lässt, irgendwas, was schwer zu verdauen ist. Und in meiner Beratungspraxis sind das auch wirklich Fragen, die ich stelle. So, was gibt's denn in deinem Leben, was dir da auf den Magen schlägt oder was da einfach nicht runtergeschluckt werden will oder ja, was sich nicht verdauen lässt? Und Ich glaube, neben diesem ganzen neuronalen Aspekt, über den wir gesprochen haben, ist der Darm natürlich noch viel komplexer als das. Also gerade habe ich zum Beispiel gelesen, dass man mit der Transplantation unseres Mikrobioms, also der ganzen Mikroorganismen, die wir im Darm haben, Persönlichkeit transplantieren kann. So groß ist die Verbindung zwischen uns, was auch immer das ist, mir, ich und dem Darm. Und wenn du dir vorstellst, dass du so genauso viele Mikroorganismen in deinem Darm hast, wie du menschliche Zellen hast, ist es ja eigentlich ganz klar, dass wenn da unten im Bauch irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät, dass dir auch auf die Stimmung oder auf deine Verhaltensweisen sich auswirkt. Ja. Bei Verstopfungen ganz konkret ist es schon so, dass ganz viele Ursachen natürlich haben kann und ich auch da den Darm immer versuchen würde, ganzheitlich zu betrachten. Also nicht nur zu gucken, was ist denn da seelisch los oder was lässt sich da irgendwie, woran halte ich fest sozusagen, sondern natürlich auch zu gucken, nehme ich genug Ballaststoffe zu mir und ist meine Ernährung richtig, bewege ich mich genug, kann der Darm sich schön bewegen. Also ich glaube, so egal wie profan das Symptom oder das Problem erscheint, es braucht immer die ganze Betrachtung. Nicht nur das Seelische, nicht nur die Ernährung, nicht nur die Bewegung, sondern eben alles.
Ja, ich meine, wir füttern uns ja nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit Gedanken, Worten, Situationen, Menschen, Erlebnissen. Ja. Und das ist ja genauso Futter. Und das merkt man ja auch manchmal an sich selber, wenn man schöne Erlebnisse hatte, dann hat man ganz viel Energie. Also es geht einem einfach gut, man fühlt sich gut. Genauso natürlich auch andersrum, dass man, wenn was nicht gut läuft oder man merkt irgendwie, da ich stecke in einer Beziehung, die mir nicht gut tut oder sonst was, dann habe ich auch das Gefühl, ich bin ausgelaugt. Ich habe einfach keine Energie und so. Natürlich braucht der Körper für so einen Prozess auch immer Energie. Also allein für Gedanken ja schon.
Mhm. Ach, ich habe noch so viel, was ich sagen will, aber da muss ich nochmal dran anknüpfen. Das Kopfhirn und das Bauchhirn, die kommunizieren natürlich vor allem über Stress, weil man hat nur ein bestimmtes Energiekontingent sozusagen. Ne? Du hast irgendwie nur 100 Energiepunkte, die du am Tag verteilen kannst und du brauchst eine gewisse Anzahl dafür für die Verdauung. Und wenn man jetzt aber ständig im Kopf ist, viel denkt, viel leistet, viel unter Stress steht, dann bleibt da nicht genug. Das kann zum Beispiel auch, gerade wenn wir von so klassischen Verdauungsproblemen sprechen, wie zum Beispiel Verstopfung oder Blähung oder so, auch dazu führen, dass einfach nicht genug Energie und Aufmerksamkeit für die Verdauung da ist und deshalb das Ganze ins Stocken gerät. Der Vagusnerv, über den wir jetzt schon geredet haben, ist auch der sogenannte Entspannungsnerv. Und der muss unbedingt aktiv sein. Der muss aktiv sein, damit wir genug Speichel produzieren, genug Magensäure, genug Gallensäure, damit genug Sauerstoff im Bauch ist, alles Mögliche. Das heißt, wenn da nicht genug da ist, dann kann die Verdauung gar nicht richtig funktionieren. Mhm. Und ich finde, wenn man sich allein das klar macht, dass man nur so, einfach um es leicht zu machen, 100 Energiepunkte hat, ganz aktiv welche dafür für Entspannung und für Essen in Ruhe und für Verdauung und diese lebenswichtigen Dinge, die gefühlt immer so nebenbei einfach passieren, welche dafür zu reservieren und vorzusehen.
Ja. Voll.
Zum Thema Glück noch eine Sache, weil du gerade sagtest, ne, diese glücklichen Erlebnisse, die geben einem so viel Energie. Serotonin, das Glückshormon, das wird zu 95% im Darm angefertigt. Also der Darm produziert Hormone, viele, auch zum Beispiel Dopamin, das ist ja auch recht bekannt, weil es so eine große Rolle im Belohnungssystem spielt. Und Serotonin macht nicht nur glücklich und ist bekannt als das Glückshormon, sondern es regt die Darmbewegung an. Das heißt, im Darm hat es die Aufgabe, den Nahrungsbrei weiterzudrücken. Und dadurch hat es auch wirklich ein glückliches Erlebnis, wirklich eine anregende Wirkung, wenn man so will. Genau.
Also ich bin immer so fasziniert von diesem Thema Darm, weil, also ich muss auch sagen, kurz vor der Geburt meiner Tochter hat sich der Darm entleert. Weil einfach der Fokus, also weil der Körper sich ja wirklich so drauf auslegt, genau. Hey, wir lösen uns jetzt einmal, wir bereiten uns vor, wir entleeren uns für diesen wichtigen Prozess. Also da ist ja, man merkt ja durchaus, da ist eine interne Kommunikation, die das alles macht.
Ja.
Und was ich auch spannend fand, ich hatte, man hat ja nach der Geburt, ist man ja im Wochenbett und dann hat man so einen Wochenbettfluss. Das ist eigentlich wie eine Ablutung auch nochmal. Die war bei mir sehr lang. In der 11. Woche hatte ich das immer noch und das ist sehr untypisch eigentlich. Und ich habe dann angefangen mit verschiedenen Teesorten, die meine Hebamme mir empfohlen hat, weil sie der Meinung war, okay, Plazenta kann es nicht sein, die noch übrig blieb, weil sie hat das gut kontrolliert. Und ich hatte die Plazenta auch noch, also wir hatten auch noch mal geguckt. Und sie hat aber gesagt, es können einfach wie so Blutgeringe sich ablagern und die bluten halt dann einfach nach. Und ich lag dann, also so nach 3-4 Tagen von diesem Tee, lag ich im Bett, das war abends mit meiner Tochter und ich dachte so, oh mein Gott, was passiert hier? Meine Verdauung, also ich bin 4-mal aufs Klo, 4-mal, der hat sich komplett entleert. Ich habe gedacht, ich habe was Falsches gegessen. Ich habe gedacht, ich habe wirklich jetzt irgendwie Magen-Darm oder sowas. Und es ging mir aber immer gut danach. Und ungefähr 2 Minuten nach diesen, ich glaube 3-4 Mal entleeren war es, hatte ich nochmal eine Wehe. Und es war halt ganz krass, weil meine Tochter war ja schon dann 3 Monate auf der Welt. Krass, und ich lag so neben ihr und ich dachte so, oh mein Gott, ich sterbe jetzt einfach, weil ich wusste gar nicht, was passiert. Hatte einfach irgendwie eine Wehe nochmal. Und dann kam nochmal eben so ein gewisses Blutlumpen, Blutgerinnsel raus und dann war gut. Und dann war auch der Wochenfluss vorbei. Aber ich fand das einfach so spannend, wie der Darm reagiert hat, sich entleert hat, dann nochmal eine kurze Mini-Geburt, um das einfach abzusondern und dann war in Ordnung, dann war gut. Und ich fand das so krass, einfach auch schon vor der Geburt dachte ich, oh mein Gott, wie Wahnsinn. Einfach, dass du dir auch während der Geburt um solche Sachen keine Gedanken machen musst, sondern es funktioniert irgendwie alles. So spannend. Und auch nochmal, es kommen mir gerade so viele Gedanken jetzt irgendwie, weil wir über das Thema Pubertät und Verstopfung, weil ich habe eben ganz häufig Frauen im Gespräch, die sagen, boah, ich hatte das immer in der Pubertät, immer Verstopfung. Und so wie ich das weiß, hat Verstopfung ja auch was mit nicht so richtig loslassen können. Also kannst du gern auch nochmal deine Meinung zu sagen, aber das habe ich bei mir auch erkannt. Und Pubertät ist ja ein Prozess von Loslassen.
Absolut.
Ist ja abkapseln, abnabeln von den Eltern, vom Kindsein zur Frau werden. Und wie krass da auch nochmal Zusammenhänge sein können.
Ja, und Pubertät, auch da wieder, ich muss aber gleich noch was zu deiner Geschichte sagen.
Okay.
Nochmal da. Auch da wieder, man denkt so, ja, im Gehirn passiert so viel, ne? Eine Persönlichkeit formt sich, man hat diese Abnabelungsprozesse und alles. Aber das Hirn, das Bauchhirn ist genauso ein Hirn. Also es verändert sich genauso mit. Also man kann, das ist genau das Gleiche. So ein, zum Beispiel Antidepressiva wirken genauso an den Darmneuronen wie an den Hirnneuronen. Deshalb haben Menschen, die Antidepressiva nehmen, ganz oft so Nebenwirkungen wie Durchfall oder Verstopfung oder so. Okay. Das heißt, in der Pubertät, wenn der Kopf sich irgendwie formt, alles krass im Fluss ist und ich glaube auch da eben durch diese ganzen Beschäftigungen mit sich selbst viele Dinge da sind, die man nicht einordnen kann, die einen belasten, die man runterschluckt und so weiter. Das ist ganz logisch, dass da viele Magen-Darm-Probleme auftreten für mich. Aber eine Sache will ich noch unbedingt zu deiner Geschichte sagen, auch wenn ich keine Expertin in Frauengesundheit bin oder auch noch keine Mama, ist es trotzdem, finde ich, so spannend, wie eng der Darm und der weibliche Zyklus oder allgemein alles, was mit Gebärmutter und Frau sein zusammenhängt, wie eng diese Verbindung ist, ne? Wie viele Menschen wie viele Frauen während ihres Zyklus bestimmte Verdauungszustände haben, sage ich mal, ne? Dass man irgendwie Krämpfe um die Periode herum hat, dass man
Durchfall während der Periode.
Während der Periode hat, genau. Aber es auch im Zyklus Phasen gibt, wo man viel seltener auf die Toilette geht. Und das ist ganz normal. Also der Normalbereich für Stuhlgang ist zwischen 3-mal am Tag bis 3-mal die Woche.
Krass.
Gerade für Menschen, also für Frauen während ihres Zyklus, weil das so stark variieren kann. Also der Darm ist dafür da, um mitzuschwingen in unserem Leben und sich anzupassen.
Cool.
Ja. Und auch noch super spannend, finde ich. Ich habe noch nie von so einem Erlebnis gehört, wie du es jetzt geschildert hast, aber es passt für mich total ins Bild, weil dieses Loslassen und was abstoßen und von sich geben, natürlich, ja, dafür ist der Darm ja gemacht. Ich habe immer so dieses Bild, dass der Darm unsere Verdauung so dazu da ist, um unsere Außenwelt so zu verschlucken, dann sie umzuwandeln, aber sie dann auch hinter uns zu lassen und auszustoßen und loszuwerden. Und ja, also jedes Mal, wenn wir auf die Toilette gehen, scheiden wir ungefähr 30% aller unserer Mikroorganismen aus. Da merkt man schon, wie groß die Außenwelt loslassen ist. Ne? Und das ist super spannend, dass da was raus musste aus deinem Körper und dann halt alles rausgeschwemmt wurde.
Funktioniert einfach. Wahnsinn.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage. Ich habe noch ein paar Fragen, aber wie kann ich denn mein Bauchgefühl verstärken? Ist Bauchgefühl und Intuition dasselbe oder würdest du da Abstriche machen?
Ja, ich glaube, gesellschaftlich werden die schon synonym verwendet, so die Intuition und das Bauchgefühl, das beschreibt irgendwie so ein unterbewusstes Wissen, ne? Und sicherlich ist ein großer Unterschied zwischen Unterbewusstsein und den Informationen, die aus dem Bauchhirn wirklich kommen, aber ich denke, man kann das recht synonym erstmal verwenden. Das ist ganz interessant, weil die Dinge, die uns mit unserer Intuition verbinden, sind eigentlich oft, kennen wir oft aus so alten, traditionellen Lehren, also sowas wie Meditation oder Achtsamkeit im Allgemeinen, wieder eine Sprache für unsere Emotionen zu entwickeln. Du hast eingangs gesagt, Emotionen findest du so spannend, überhaupt mal wieder eine feine Wahrnehmung dafür zu entwickeln. Ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich nur so ein Vokabular von 10, also es gibt nur so 10 Beschreibungen für Gefühlszustände. Dabei ist ja unser emotionales Erleben so unglaublich, ja, vielfältig. Das wieder wahrnehmen zu lernen und beschreiben zu lernen, ist ganz wichtig, so zu spüren, was passiert da gerade eigentlich in meinem Körper? Und dann auch, zum Beispiel durch das Schreiben, einfach rauszuschreiben und zu reflektieren. Sei das so durch intuitives Schreiben oder durch Journaling oder durch Traumtagebücher. Regelmäßig mal alles rauszuschreiben, was da so in einem vorgeht, das an die Oberfläche zu holen. Das sind tolle Wege, also Selbstreflexion. Dann habe ich schon gesagt, Achtsamkeit, nicht zuletzt auch, weil das Bauchhirn so unbedingt auf diese Entspannungsphasen angewiesen ist. Und dann hat es aber, glaube ich, auch was mit dem Bewusstsein dafür zu tun, dass es das Bauchhirn gibt und ihm Vertrauen zu lernen. Also dieses starke Kontrollbedürfnis, wofür immer der Kopf auch so ein bisschen für mich steht, gut einzuordnen und in den richtigen Situationen loszulassen und stattdessen in sich reinzugehen und zu schauen oder ja, sich zu vertrauen, sich selbst zu vertrauen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, sich und dem Leben.
Voll. Ich kam mir jetzt gerade wieder ein Gedanke, ich hatte doch vorher erzählt, dass ich eben da, wo es dann losging mit dem Daten der Jungs und so und ich damit in meiner Verstopfungsphase war, ich habe wirklich viele Sachen probiert. Also wirklich, das ging wirklich von, wie nennt man das, dieses in Darmentleerung oder so. Also wirklich Sachen, wo ich einfach auch, ich wusste gar nicht mehr weiter, weil teilweise mein Bauch ja so wehgetan hat, dass ich dachte, Das muss jetzt einfach nur raus. Und nichts hat wirklich geholfen tatsächlich. Okay. Also auch also Milch weglassen war bei mir so ein bisschen ein Hebel, wo ich echt gesagt habe, okay, die Milch hat mir einfach nicht gut getan. Also Kuhmilch. Aber wirklich das Einzige, was richtig geholfen hat, war, und das mache ich heute manchmal immer noch, wenn ich merke, ich muss aufs Klo, aber es kommt nicht so richtig, weil ich halt gerade, ich merke das, seit meine Tochter auf der Welt ist, sie hat dann irgendwie so 30 Minuten Schlaf und in den 30 Minuten muss ich irgendwie mein ganzes Leben regeln und dann muss ich auch noch aufs Klo und denke, ich will einmal in Ruhe nochmal auf dem Klo sein. Ja. Und dann denke ich, okay, jetzt, los. Aber es geht nicht, weil du bist einfach nur so verkrampft. Und dann, das habe ich als junges Mädchen eben schon immer gemacht und dann saß ich da immer so auf dem Klo und ich muss gerade echt selber lachen, weil und dann habe ich immer gesagt, ich lass dich los, du darfst gehen, ich halte dich nicht fest. Ey, und es hat immer funktioniert. Aber das macht ja jetzt total Sinn. Es besteht ja auch eine Kommunikation. Und es war dann echt, das ist so krass.
Ja, und es gibt auch zum Beispiel ganz viele Menschen, ich glaube nicht, dass das wissenschaftlich bestätigt ist, aber es hilft unglaublich vielen Menschen, so auf dem Klo nach vorne und hinten zu wippen und sich wie so zu wiegen.
Ja, beruhigend.
Oder natürlich dann die Beine hochzustellen. Das hilft auch immer bei einer vollständigen Entleerung, also so einen kleinen Hocker vorm Klo zu haben. Aber zum Beispiel auch sich zu schütteln, also zu tanzen und sich zu schütteln und alles wegzuschütteln. Ja. Genau. Oder kennst du diese Yoga-Posen, wo man sich so dreht?
Den Oberkörper,
wo man diese dreht, genau, diese Drehbewegung macht. Das hat ja auch sowas von sich ausbringen. Und es gibt auch ganz viele Menschen, denen das total hilft, auf die Toilette zu gehen. Also es geht wirklich um so eine ganze Arbeit mit dem Körper und ne, auch dieses Ich lasse los, was du dir sagst. Macht für mich ganz viel Sinn, dass das funktioniert.
Ist vielleicht jetzt auch nur eine Nummer zu krass, aber es kam jetzt auch so in den Kopf, was ist denn mit Darmkrebs? Bist du da auf dem Thema auch oder sagst du, nee, das ist eigentlich ein Thema, was ich jetzt noch nicht so berührt habe?
Nee, berühre ich nicht, weil ich es total wichtig finde, ganz klar die medizinischen von den Lifestyle-Sachen zu trennen, sage ich mal. Weißt du, ich sag immer, wenn man sich das Leben so vorstellt wie so eine Skipiste, dann ist die Schulmedizin dafür da, den Leuten zu helfen, die hingefallen sind oder einen Skiunfall hatten. Und ich bin dazu da, zu zeigen, wie man zu einem guten Skifahrer wird, sozusagen, wenn man noch mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Also ich schaue mir alles an, was man für sich selbst machen kann, um den Darm zu unterstützen. Und ich bin vor allem präventiv und unterstützend tätig. Das heißt nicht, dass jemand, der eine Erkrankung hat, wie zum Beispiel eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder meinetwegen auch ein Darmkrebs, nicht alles tun kann, um seinen Darm zusätzlich zu einer schulmedizinischen Behandlung zu unterstützen. Also ich habe mehrere Klientinnen oder Klienten in meiner Beratung, die eine Diagnose haben und sagen, okay, bevor ich jetzt aber nur mich auf die Schulmedizin verlasse, möchte ich auch von meiner Seite alles machen. Ich meine, du weißt das, aber Gesundheit ist wie so ein Kuchenstück und einer davon ist zum Beispiel Gene, ne, oder Erlebnisse. Und dann ist aber auch ein ganz großer unser Verhalten und unsere Denkweisen. Und das ist der, den ich angucke und der hat ganz oft positive Auswirkungen auf die anderen. Aber ich versuche mich echt auf diesen einen zu fokussieren. Genau.
Was hältst du denn von diesen ganzen Themen wie, also Darmsanierung, solche Geschichten. Also es gibt ja, man muss ja da unterscheiden. Also da geht es ja nicht um eine krasse Abführung oder so, wie man jetzt von der Darmspiegelung machen würde, also eine Komplettentleerung, sondern um eine Sanierung. Was ist da deine Meinung dazu?
Aber es gibt so viele Trendthemen im Darmbereich. Ne? Ich finde auch mit diesem riesen Fermentationstrend und Präbiotika, Probiotika, man weiß irgendwie gar nicht mehr so richtig, wo man sich hinwenden kann. Und es ist auch komplex, es ist super individuell. Darmsanierung und damit einhergehend finde ich auch Fasten. Ich weiß nicht, was du da so für Erfahrungen hast, aber sind ja wirklich sind uralt. Unsere Vorfahren haben ganz automatisch, ganz häufig gefastet. Und man sieht zum Beispiel an der Art und Weise, wie unser Dickdarm gebaut ist, dass wir wirklich darauf ausgelegt sind, jede Nahrung, die wir zu uns nehmen, bis auf die allerletzten Nährstoffe auseinanderzunehmen. Und es gibt ganz viele Menschen, denen es total gut tut, mal dem Darm eine Pause zu gönnen und eine Zeit lang weniger zu essen oder auch mal alles rauszureinigen, was es gibt. Dazu zwei Sachen. Zum einen finde ich, auch wenn das stark simplifizierend ist, gibt es Menschen, denen tut es total gut, mehr Ballaststoffe zu essen, Probiotika zu sich zu nehmen, Präbiotika zu sich zu nehmen. Das sind alles Dinge, die die Darmflora pflegen und die Mikroorganismen in unserem Darm füttern, sodass sozusagen eine vielfältige, zahlreiche Darmflora, also Besiedlung entstehen kann. Dann gibt es aber auch Menschen, und zu denen habe ich zum Beispiel gehört, die sowieso schon eine Überbesiedlung haben. Das heißt, die brauchen nicht noch mehr Ballaststoffe. Im Gegenteil, denen tun zeitweise tut es denen gut, Ballaststoffe aus der Ernährung zu streichen, wie die Low-FODMAP-Diät, und Antibiotika zu nehmen, um bestimmte Bakterienstämme loszuwerden. Und je nachdem, welcher Typ man da ist, kann eine Darmsanierung total gut sein und kann Fasten total heilsam sein. Das muss man aber selbst ausprobieren. Was ich mir immer wieder sage, ist, die Besiedlung des Darms ist wie ein Fingerabdruck. Also die ist absolut einzigartig. Es gibt sie nicht zweimal.
Okay, krass.
Und deshalb muss das wirklich jeder für sich ausprobieren, was passiert in meinem Körper, wenn ich zum Beispiel viel fermentierte Sachen zu mir nehme, die ja bekannt sind, ne, die Bakterienbesiedlung zu fördern. Was passiert, wenn ich eine Zeit lang nichts esse? Wie geht es mir dann? Und da kann man dem Bauchgefühl vertrauen. Wenn es einem scheiße geht, dann ist es vielleicht nichts für einen. Mhm. Auch wenn alle anderen fermentierte Sachen super finden. Eine Sache gibt's, die wirklich jedem Menschen hilft, um den Darm sozusagen zu regulieren oder eine gute Balance zu kriegen. Und das ist ein naturnahes Leben. Also sei es unbehandelte Lebensmittel oder viel Zeit draußen oder Kontakt zu anderen Lebewesen, was auch immer es ist, das ist wirklich was...
Barfuß laufen,
sich zu erden, ne? Ja. Oder an die frische Luft und loslassen. Das sind alle Aspekte von einer ganzheitlichen Darmgesundheit, von Ernährung über Psyche bis hin zu diesen ganzen seelischen Faktoren. Die Natur tut immer gut. Das ist so der einzige Tipp, den ich für jeden hätte, sozusagen. Alles andere, muss man echt, ist so Trial and Error.
Ich finde das auch spannend und ich finde, ehrlich gesagt, das ist auch das, was ich in meinen Coachings wirklich jetzt nach 4-5 Jahren echt erfahren habe. Da ist jeder anders. Und anfangs war ich auch so, okay, Darmsanierung, Flohsamenschalen, Bentonit und so, super toll und alles. Und es hat auch vielen geholfen, mir auch. Aber mittlerweile glaube ich, dass eher der Aspekt geholfen hat, dass man sich dadurch mal eine Pause gegönnt hat, mal was anderes gemacht hat, mal bewusster wurde, mal Veränderungen getan hat. Glaube ich. Das ist einfach das, was ich jetzt so für mich auch feststellen konnte. Das heißt nicht, dass ich dagegen bin. Also ich bin natürlich grundsätzlich gegen eine aggressive Darmentleerung, wenn sie nicht medizinisch aus irgendwelchen Gründen, OPs oder sonst was notwendig ist. Aber ja, ich meine, so Flohsamenschalen, so, die haben ja auch irgendwo Ballaststoffe, das kann schon funktionieren, aber es ist genau wie du sagst, es ist halt alle Sachen, also auch Saftkuren zum Beispiel. Für manche, die sind damit wirklich ganz happy und da frage ich mich immer, kann das wirklich, also ist das so, oder auch der Kurkuma-Trip oder sowas oder der Sellerie-Trip. Ich habe das alles ausprobiert. Ich bin das absolute Versuchskaninchen, weil ich natürlich auch viel darüber über Gesundheit spreche und so. Mir ist es dann schon wichtig zu testen. Und irgendwo hat es immer seine positiven Aspekte und kann man gar nicht per se was Schlechtes sagen. Aber ich glaube eher so dieses, okay, ich beschäftige mich jetzt mit mir. Ich achte auf mich. Ich verändere mal was.
Ich höre in mich rein.
Das ist eigentlich das, was funktioniert, meiner Meinung nach.
Genau. Und ich glaube, was dann passiert, gerade wenn wir so auf Social Media schauen, ist, jemand entdeckt für sich was super gut für ihn oder sie funktioniert. Meinetwegen Selleriesaft oder eine Saftkur. Ja. Und ist so begeistert davon, dass er oder sie es weitergibt und plötzlich alle anderen es auch machen. Und erst dann passiert das Missverständnis sozusagen, weil ich stimme zu 100% mit überein. Der eigentliche Wert von sowas liegt darin, dass man merkt, cool, ich kann was machen, was sich voll gut anfühlt, was voll gut für mich funktioniert. Und damit legt man so den ersten Stein, um seine Gesundheit zu verbessern. Aber das ist um Gottes Willen nicht der erste Stein für alle anderen. Und gerade zum Thema Saftkuren, vor allem wenn es ausschließlich Fruchtsäfte sind, da kann man auch, also da würde ich niemals auf Teufel komm raus was machen, was sich nicht gut anfühlt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dass das die zentrale Kompetenz, die man, wo ich immer anfangen würde, wäre sozusagen zu lernen, das eigene Bauchgefühl wahrzunehmen und es als Nordstern zu nehmen. Und dann kann man gern ausprobieren und gucken, was fühlt sich wie an. Aber dafür braucht es so ein bisschen eine Befreiung von dem, was andere Menschen machen, sondern ein Schauen darauf, was einem selbst gut tut.
Ich bin ja auch Also wenn man mein Instagram-Profil anschaut, dann gibt es immer mal wieder Stories, wo ich über Nahrungsergänzungsmittel spreche.
Ja.
Und eigentlich spreche ich auch nur über eine bestimmte Firma, und zwar ist das InnoNature, mit denen arbeite ich schon ganz lang zusammen. Und ich finde die sehr gut, wirklich, weil ihre Basis einfach naturgerecht ist und es einfach natürliche Rohstoffe sind, nicht synthetisch hergestellt. Aber ich sage jedes Mal dazu, und das ist auch das, was ich in meiner Welt einfach nicht richtig sich anfühlt, wenn ich ein Präparat habe, das für Haut, Haare, Nägel ist. So, da sind verschiedene Nährstoffe drin. Natürlich können diese Nährstoffe positiv beeinflussen. Aber es ist halt nicht das Ganze, dieses Präparat einfach zu nehmen. Weil ich weiß nicht, wie funktioniert dein Darm? Kann er sie überhaupt aufnehmen? Hast du überhaupt Probleme in diesen Bereichen? Also wir gehen natürlich mit diesem Thema Nahrungsergänzungsmittel so leicht um, weil wir denken, ah ja, ein Präparat, Haut, Haare, Nägel, habe ich alles ein Problem mit, rein damit. Aber das ist nicht richtig, das ist für mich nicht der richtige Ansatz. Es ist erstmal wichtig, warum habe ich diesen Mangel? Warum ist er da? Was passiert im Körper? Warum entziehe ich meinem Körper ausgerechnet diese Themen, dass meine Haut unrein ist?
Ja.
Das habe ich ja in meinem Online-Kurs Hautklar und auch im Buch ganz oft. Einfach versuche ich, das klarzulegen. Es hilft nicht. Bei manchen hilft, weil vielleicht gerade diese Nährstoffe gefehlt haben und dann zack und es wurde besser. Aber es ist eben nur eine halbe Miete und bei manchen funktioniert es auch gar nicht. Wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann ist es teures Urin, was da passiert. Es ist leider so.
Absolut.
Ja, und
da bin ich voll deiner Meinung, vor allem, weil so viele, also zum einen, so viele Dinge, wie zum Beispiel Lebendbakterien, überleben nicht mal die Magensäure und kommen die im Darm an. Zum anderen, der Körper ist so komplex. Ich kenne so viele Menschen, die sich zum Beispiel endlos Eisenpräparate einwerfen, weil sie denken, ich hatte irgendwann vor 10 Jahren mal einen Eisenmangel. Da habe ich gerade gelesen, dass eine der Abwehrmechanismen zum Beispiel des Dünndarms ist, mit einem Eisenmangel den Bakterienstämmen, die man nicht braucht, die Nahrung zu entziehen. Wenn man jetzt einfach unwissend ständig Eisen einwirft, dann nimmt man dem Darm die Möglichkeit, sich gegen unwillkommene Besiedlungen zu wehren. Also ich würde auch niemals einfach generell irgendwas machen, von dem ich irgendwoher gehört habe, dass es gut ist. Dafür sind wir viel zu individuell, der Körper ist viel zu komplex.
Deswegen, also für mich ist immer, also ich empfehle das einfach gern. Ich finde grundsätzlich Nahrungsergänzungsmittel nicht verkehrt.
Ja,
wenn ein gravierender Mangel besteht und ich den wirklich kenne. Und dafür gibt es ja auch wieder Tests, die man machen kann, um das zu prüfen. Und dann kann man gezielt auffüllen und das macht Sinn. Deswegen, also da auch nochmal, glaube ich, an der Stelle ist es wichtig, weil es gibt natürlich viele Präparate, die sagen irgendwie hier für den Darm, für die gute Verdauung, für schöne Haare, für schöne Haut, für starke Nägel. Und man fällt halt oft dann einfach drauf rein, nimmt das und denkt, warum funktioniert es nicht? Und dann, das ist auch das, was ich wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gelesen habe in den letzten Jahren, also in Bezug auf unreine Haut. Ich habe schon alles versucht und nichts hat geholfen. Und es tut mir immer so leid und ich denke mir, ja, okay, ich verstehe das total, aber das sind halt oft dann auch die Dinge, man hat halt mal die Ernährung umgestellt und man hat dann mal Kurkuma probiert und man hat dann mal hier probiert und dann nochmal Nahrungsergänzungsmittel und es hat alles nichts geholfen, weil halt einfach noch nicht die wahre Baustelle gefunden wurde. Und oft ist es dann tatsächlich, bei mir war es auch so, seelisch, weil ich da einfach noch nicht angekommen bin, noch nicht glücklich war, noch nicht mit mir im Reinen war, sodass die Haut oder dass der Körper so viel Nährstoffe, also da fängt es ja schon an, so viel Nährstoffe verbraucht hat, weil ich so unglücklich war und der Prozess so anstrengend für meinen Körper ist, unglücklich zu sein, dass die Nährstoffe halt auch da an der Haut dann gefehlt haben.
Absolut. Also was ich mir immer versuche zu sagen, der Körper, den gibt es seit vielen Millionen von Jahren, aber Millionen von Jahren. Und der wurde perfektioniert, Jahr für Jahr, durch einen total verlässlichen, oder Generation für Generation, verlässlichen Evolutionsprozess. Und der ist wirklich gut ausgeklügelt. Die Menschheit, die Schulmedizin, die Entdeckung des Bauchhirns, des Mikrobioms, die ist eine Millisekunde alt im Vergleich. Also selbst alle Tests, alle Studien und Trends, können überhaupt nicht gegen unsere gegen unsere Mechanismen und unsere Intuition anstinken, weil die ist einfach so viel länger gewachsen und man kann ihr wirklich vertrauen. Dieses, ich habe schon alles probiert, ich habe schon alles versucht, das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt, den du ansprichst. Und er zeigt so schön, wie eingeschränkt noch unser Blick ist auf nicht nur Darmgesundheit, sondern Gesundheit ganz allgemein. Und es eben oft dann die Dinge sind, die wir überhaupt nicht mit dem Darm oder mit Gesundheit in Verbindung bringen. Und weshalb so eine Arbeit so wichtig ist, ne, das aufzumachen und klarzumachen, da spielen soziale Beziehungen mit rein, da spielt rein, wie ich mich fühle, wie verbunden ich mich fühle, wie sicher ich mich fühle, all diese Dinge. Und da ja einen ganzheitlichen Blick zu entwickeln, ich glaube, das ist einfach ja noch nicht ganz angekommen, was das eigentlich alles für Aspekte sind, die dazugehören.
Drei letzte Fragen. Zwei inhaltlich, die letzte ist dann nochmal an dich persönlich gerichtet. Also beginnen wir mit der ersten. Was sind jetzt deine Top 3 Tipps für einen gesunden Darm?
Top 3. Top 1. Entspannung. Sich zu entspannen. Gedanklich, körperlich, seelisch. Was auch immer es dafür braucht. Ob es einen Safe Space braucht, ob es ein Untersuchen der Antreiber braucht, einen Jobwechsel. Keine Ahnung, was auch immer.
Ja.
Ein Urlaub. eine Meditationsklasse. Genau, das ist Nummer 1. Verdauung kann nicht stattfinden ohne Entspannung. Wenn wir immer unter Strom stehen, kann der Körper nicht verdauen. Nummer 2, das habe ich vorhin schon gesagt, naturnah zu leben, die Natur aufzusuchen. Wenn wir nicht weiterkommen, wenn es irgendwie feststeckt, wenn wir alles probiert haben, zu den ganz einfachen Dingen zurückgehen, ganz einfache Mahlzeiten zu bauen mit ganz einfachen, naturbelassenen, unverarbeiteten Lebensmitteln, rauszugehen in die Natur, zu spazieren, sich ins Gras zu legen und zu versuchen, es zu genießen, präsent zu sein, Sonne im Gesicht zu haben, diese Dinge, das ist bulletproof, so. Das ist auf jeden Fall gesund, also da zurückzukehren. Und Nummer 3, sich ja zu lernen, das Bauchgefühl wieder wahrzunehmen, die Intuition wieder zu hören, wieder ein Gespür dafür zu bekommen, wo der innere Kompass sitzt und wer wir eigentlich sind, wenn der Kopf mal leise ist. Genau, das wären dann drei Top-Tipps. Es gibt richtig viel mehr, cool. Aber es sind die 3 Top-Tipps.
Richtig cool, mega. Jetzt bin ich so geflasht, dass ich die 2. Frage vergessen habe. Gib mir nochmal kurz, warte, was war meine 2. Frage?
Kann ich ja noch, während du denkst, einen Aspekt hinterherwerfen, oder?
Werf rein.
Eine Sache, über die wir nicht geredet haben, die aber natürlich auch eine Riesenrolle spielt, ist der Umgang mit Medikamenten in unserer modernen Gesellschaft. So, oh, mir tut was weh, ich nehme ein Aspirin oder ein Ibuprofen oder so, ne? Also zusätzlich zu Nahrungsergänzungsmitteln sind die, ja, oder auch die Pille, wie wir am Anfang sagten, das ist wirklich, das greift richtig ein in unsere, nicht nur die Hormone und nicht nur das Nervensystem, sondern das macht was mit uns. Der Dünndarm, wo ein Großteil unserer Nährstoffaufnahme sitzt, der hat eine Zelllage. Die Dünndarmschleimhaut ist eine Zelllage dünn, eine einzige. Die ist unglaublich durchlässig. Ein Großteil von dem, was wir aufnehmen und was die Magensäure überlebt, kommt in unser System. Und du weißt es als Hautexpertin, was wir uns auf die Haut schmieren, kommt ins System. Und was wir zu uns nehmen, kommt ins System. Da passiert nichts Magisches, dass irgendwelche Killerzellen, irgendwelche Aromenstoffe oder weiß der Geier was, sondern das wirkt. Und das hat Auswirkungen auf uns. Und unser Bauchhirn hat ein sehr gutes Gedächtnis. Und ich glaube, der leichtfertige Umgang mit allen möglichen Präparaten, allen möglichen, was künstlich menschengemacht angefertigt wird. Das wäre so Tipp Nummer 4, da gut zu überlegen, was man zu sich nimmt und was nicht.
An dieser Stelle, also mir ist die zweite Frage wieder eingefallen, aber einfach nochmal ganz kurz auch, was ich jetzt gerade erlebt habe. Ich hatte eben vor 8 Monaten, ist meine Tochter zur Welt gekommen, komplett natürliche Geburt zu Hause, es war wirklich perfekt. Es war lange, es war ohne irgendwelche Eingriffe, Medikamenten oder sonst was. Jedoch hatte ich bei den Presswehen am Schluss, also da, wo du dann mitarbeitest, hatte ich das Gefühl, dass ich nicht so richtig wusste, wo ich hindrücken muss. Und weil du musst eigentlich Richtung Steiß drücken. Und du hattest auch das Gefühl, viele Frauen sagen hier, sie haben das Gefühl, bei der Geburt kacken sie einen Ziegelstein, der quer liegt, aus. Also es ist tatsächlich so hat sich's wirklich angefühlt. Und ich hatte dann jetzt vor ein paar Monaten Schmerzen in meinem Steiß entwickelt. Und ich habe wirklich gemerkt, da ist eventuell eine emotionale Blockade noch, einfach durch diese Anspannung, weil die Geburt ist natürlich sehr lange auch eine Anspannung, bis es dann zur Entspannung kommt. Und viele Frauen können diese Entspannung dann nicht richtig ausführen, weil sie einfach zu sehr angespannt sind. Und ich war dann beim Osteopath und das war ganz spannend. Und seitdem ist es auch komplett weg. Und das ist für mich richtig krass, weil ich das jetzt einige Monate hatte. Der hat gesagt, mein Enddarm war, weil ich meine, durch die Schwangerschaft, der Darm sucht sich ja einen komplett anderen Platz. Also der muss ja richtig weichen. Und durch die Geburt hatte ich so viel Druck auf meinen Enddarm, dass der sich wie, also er hat es mir gezeigt, er hat mir dann meinen Arm genommen und ich habe meinen Arm so ein bisschen gedreht. Also es war jetzt nicht verdreht, aber wie wenn man so Brennnessel macht am Arm, vielleicht kennt man das noch. Ja. Es war einfach so ein bisschen leicht angedreht sozusagen. Und er hat dann einfach, so wie ein Osteopath das halt macht, das gelockert und seitdem habe ich keine Probleme mehr. Und ich fand das auch wieder so krass, weil es ist, also jetzt einfach nur so betrachtet, ist es eine körperliche Beschwerde gewesen. Mein Steiß tat weh in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe oder aufgestanden bin oder was hochgelupft habe oder sonst was. Aber woher das dann kam, also dass es tatsächlich auch wirklich von dem Enddarm kam, fand ich total spannend. Total
super spannend. Ja. Und wie du sagst, da wirken natürlich bei einer Geburt total außergewöhnliche Kräfte. Ja. Aber die Osteopathie ist was vielen Menschen zum Beispiel auch mit einem Reizdarm oder so total gut helfen kann. Also ich kenne viele Menschen, die da super positive Erlebnisse und auch wie du schon mit wenigen Besuchen sozusagen hatten.
Ja, voll. War auch bei meiner Tochter, oh Gott, wir kommen immer wieder, aber das sage ich immer, meine Tochter, die ich war mit ihr beim Osteopath, weil sie so viel gespuckt hat. Also jetzt weiß ich, okay, es ist normal und so. Damals habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Also sie hat einfach zu viel getrunken und der Rest kam halt wieder hoch. Und der Osteopath hat dann sie einfach auch nochmal gecheckt. Ich habe schon den Termin ein halbes Jahr davor gemacht. Da war ich noch schwanger, weil ich einfach nach der Geburt auch wollte, dass sie eventuell aus der Anspannung rauskommt. Ja. Weil natürlich auch auf ihr sehr viel Druck lag, diesen Geburtskanal dadurch durchzugehen. Und er hatte das dann gemacht und hatte sie halt behandelt und in dem Moment hat sie sich so losgelassen. Also da kam ein Schiss, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Das ging bis zum Nacken hoch, wirklich. Ich habe gedacht, oh mein Gott. Und es war so krass. Und er hatte mir das davor gesagt. Er sagt, es passiert meistens, dass jetzt dann eine komplette Entleerung kommt. Und ich dachte, oh mein Gott. Aber es ist krass. Aber da merkt man auch wieder, da herrscht einfach dann doch Anspannung. Und sobald die Entspannung kommt, entspannt sich halt auch der Darm. Ja,
und dann sieht man auch, wie viel da reinpasst, ne?
Ey, Wahnsinn.
Weil, wenn es normal gibt es nie eine komplette Entleerung. Wir entleeren quasi immer nur so einen Teil. Deshalb übrigens zum Thema Abführmittel, ne? Wenn man Abführmittel nimmt, sollte man immer, dann hat man danach ein paar Tage nichts, weil sich das erstmal wieder aufbauen muss, sozusagen. Sollte man immer abwarten. Aber ja, super spannend, Osteopathie. Wie gesagt, schwören ganz viele drauf.
Total cool.
Du Sina, mir ist ein Nachtrag gekommen. Darf ich das noch nachschieben?
Na klar.
Vorhin hast du doch bezüglich Darmsanierung gefragt.
Ja.
Und mir ist da noch ein Missverständnis eingefallen, der mir ganz oft in meiner Beratungspraxis begegnet. Und zwar stellen sich viele Menschen, ich früher auch, den Darm als so dunkles, dreckiges Organ vor, wo sich halt immer diese Nahrungsreste durchschieben, die ungefähr so aussehen wie das, was am Ende in der Toilette landet. Und das ist überhaupt nicht so.
Okay.
Jeden, der ein bisschen schmerzbefreit ist, der muss sich mal auf YouTube so ein Video von der Darmperistaltik angucken. Das ist ein wunderschönes, ganz sauberes Organ, was sich auch alle paar Stunden putzt. Kennst du dieses Gurgeln im Bauch? was irgendwie nicht Magenknurren ist, weil es nicht sein kann, weil man gerade erst gegessen hat, das ist Darmsäuberung. Alle paar Stunden räumt der Darm aus, das ist ganz sauber, das ist ein ganz sauberes Organ. Krass. Und deshalb ist dieses Bild von, der ist total dreckig und da muss ich jetzt mal was sanieren und ausspülen, ist total fehl am Platz. Also wenn man ihm was Gutes tun möchte, dann lässt man mal so 3, 4, 5 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten, um ihm diese Gelegenheit zu geben, sich selbst zu säubern. Aber das kann er wunderbar selbst. Der ist ganz reinlich.
Sehr cool. Cool, dass du das noch. Ja, nee, super.
Deine zweite Frage.
Hast du ein gutes Buch dazu?
Oh ja, oh, ich habe viele gute Bücher. Also gerade habe ich nochmal Alles Scheiße gelesen von Adrian Schulte, der so diesen Aspekt von wie essen wir eigentlich betrachtet, was ich einen ganz wichtigen finde, weil wir immer nur drüber reden, was wir essen, nie wie wir essen. Das kann ich sehr empfehlen. Dann die Darm-Hirn-Connection von Dr. Gregor Hassler kann ich sehr empfehlen. Da geht es eben genau ums Bauchhirn und wie das zusammenspielt. Für alle, die so richtige Studien wollen, also so Fakten, kann ich gibt es leider nur auf Englisch das Buch, aber das ist quasi eine Sammlung aller aktuellen Studien. Die es gibt. Von Dr. Ruscio wird der geschrieben, R-U-S-C-I-O. Healthy Gut heißt das einfach. Und für alle Einsteiger natürlich den Klassiker einfach von Julia Enders. Gibt einen wunderbaren Einstieg und man kriegt so ein Gefühl dafür, wie die Verdauung einfach abläuft und es leichte Kost.
Das genau, Buch ist auch cool.
Selbst auch super, ja.
Ja, finde ich auch.
Das wären jetzt so meine Top 4, würde ich sagen. Es gibt noch andere tolle, aber wenn man die gelesen hat, ist schon ganz gut ausgestattet.
Und jetzt erzähl mal, wie kann man dich connecten? Wo findet man dich? Du bist ja auch aktiv auf Instagram. Erzähl so mal ein bisschen.
Stimmt, ich bin auch aktiv auf Instagram. Genau, auf Instagram könnt ihr mich gut finden unter anni.camille. Und ich habe auch eine gleichnamige Website mit Blog, annikamille.com. Und gerade arbeite ich zusammen mit Krut an einem Online-Retreat. Das geht am 1. Mai online, also auch ganz bald. Da könnt ihr euch auf krut.de anmelden, krut.de. Da gebe ich auch einen Workshop genau über diese Themen zum Mitmachen mit vielen alltagstauglichen Strategien. Genau.
Verlinke ich alles.
Schön.
Mega. Ich danke dir sehr von ganzem Herzen.
Danke dir.
Super spannend.
Sehr viel Spaß gemacht.
Und auch nochmal an hier von meiner Empfehlung, folgt Annika auf ihrem Instagram-Kanal. Sie macht es auch wirklich schön. Also ich finde deine Bilder auch total schön. Also du machst es sehr ästhetisch. Mir gefällt das. Ich finde es toll.
Danke dir. Das kann ich nur zurückgeben.
Dankeschön.
Ich folge dir unglaublich gerne.
Ich danke dir.
Es macht Spaß. Sehr warm.
Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Also schaut bei Annika vorbei. Ich verlinke alles und ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Schönen Tag euch allen.
Macht's gut.
Tschüssi. Tschüss.